In den letzten Jahrzehnten ist eine Zunahme der Segregation in deutschen Städten zu beobachten. In der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion wird der Wohnungsmarkt als Schlüsselfaktor für die räumliche Verteilung verschiedener Bevölkerungsgruppen angesehen. Es gibt jedoch keine allumfassende Theorie, die das Phänomen der residenziellen Segregation vollständig erklärt. Stattdessen existieren mehrere Theorien, die sich auf die Angebots- und Nachfragefaktoren des Wohnungsmarktes konzentrieren und in der Stadtsoziologie diskutiert werden. Die Chicagoer Schule ist eine der frühen Theorierichtungen, die soziale Prozesse in der Stadtentwicklung betrachtet. Während der neoklassische Ansatz die Verteilung von Wohnraum primär über Marktmechanismen wie Preise und Einkommen erklärt. In den 1970er Jahren kamen verhaltenstheoretische Ansätze hinzu, die individuelle Präferenzen und Entscheidungen bezüglich des Wohnorts in den Vordergrund stellen. Heute neigt die Forschung zu einem integrierten Ansatz, der sowohl Angebots- als auch Nachfragedynamiken einbezieht und dabei auch politische, ökonomische, soziale und demografische Einflüsse auf der Makroebene berücksichtigt. Dieser Ansatz erkennt an, dass die räumliche Verteilung von Bevölkerungsgruppen durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird, die in ihrem Zusammenspiel die Komplexität städtischer Wohnmuster ausmachen. Der Wohnungsmarkt umfasst Grundeigentümer, Investoren, Banken und andere, die über die Verteilung von Wohnraum entscheiden. Er gliedert sich in freien Mietmarkt, Eigentumsmarkt und eben den öffentlich geförderten Sozialwohnungsmarkt. Sozialwohnungen bieten subventionierte Mieten, wodurch Marktmechanismen teilweise außer Kraft gesetzt sind. Die Qualität, Quantität und Verteilung des Wohnraums werden durch Preisgestaltung, Diskriminierungspraktiken und administrative Regelungen beeinflusst. Selbst Sozialwohnungen unterliegen besonderen Zugangsbarrieren, die als Gatekeeper wirken und die Verteilung beeinflussen. Auf der Mikroebene, persönlicher Ebene, spielen mehrere Aspekte eine Rolle bei der Wahl des Wohnortes von Menschen. Wirtschaftliche Mittel, Bildungshintergrund und soziale Beziehungen sind dabei ebenso entscheidend wie persönliche Vorlieben bezüglich des gewünschten Lebensstils, die ethnische Herkunft, die berufliche Situation und der Bildungsweg. Zudem haben die Struktur und Bedürfnisse eines Haushalts, insbesondere wenn Kinder Teil des Haushalts sind, einen großen Einfluss. Bei Migranten im Bereich des sozialen Wohnungsbaus beobachtet man bestimmte Vorlieben und verfügbare Ressourcen, die zur Bildung ethnisch homogener Wohngebiete beitragen können. Viele Migranten bevorzugen es, in der Nähe ihrer Familie zu wohnen, verfügen oft über ein niedrigeres Einkommen und suchen ihre Wohnungen über informelle Kontakte innerhalb ihrer Gemeinschaft. Außerdem sind sie häufiger mit Diskriminierung bei der Wohnungssuche konfrontiert. Die Wohnpräferenzen werden durch Einkommen und Diskriminierung beeinflusst, was zu einer Unterscheidung zwischen freiwilliger und erzwungener Segregation führt. Einkommensstarke Haushalte wählen freiwillig segregierte Wohngebiete, während einkommensschwache und/oder diskriminierte Haushalte eher erzwungener Segregation unterliegen und in einfachen Wohngebieten oder im sozialen Wohnungsbau leben. Dies führt zu sozialer und räumlicher Distanz. Segregation wird als kumuliertes Ergebnis individueller Entscheidungen betrachtet. Jedoch müssen auch Kontextfaktoren auf der Makroebene berücksichtigt werden. Der Wohlfahrtsstaat hat eine wichtige Rolle im politischen Bereich, besonders bei der Einkommensverteilung durch das Steuersystem und bei der Bereitstellung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte. Wohnraumförderung kann entweder direkt durch Wohngeld für die Mieter, Subjektförderung oder indirekt durch Unterstützung des sozialen Wohnungsbaus Objektförderung erfolgen. Seit der Föderalismusreform Eitz im Jahr 2006 sind in Deutschland die Bundesländer für die soziale Wohnraumförderung verantwortlich, wobei der Bund bis 2019 Ausgleichszahlungen leistet. Auch das Mietrecht ist für die Wohnraumpolitik relevant. Stärkere Marktorientierung im Wohnbereich führt zu mehr sozialer Segregation. Die Wohnungspolitik eines Landes stimmt oft, aber nicht immer, mit der allgemeinen Ausrichtung des Wohlfahrtsstaates überein. Auf der Makroebene, also auf nationaler und globaler Ebene, wirken ökonomische, politische, soziale und demografische Entwicklungen auf die soziale Segregation. Ökonomische Strukturwandel, politische Entscheidungen im Bereich des Wohlfahrtsstaates und der Wohnungspolitik beeinflussen die Einkommen der Haushalte und damit ihre Nachfrageseite auf dem Wohnungsmarkt. Soziale Ungleichheiten, Einkommensungleichheit und demografische Entwicklungen beeinflussen das Ausmaß der sozialen Segregation. Auf der politischen Ebene ist besonders die städtische Baupolitik, Wohnungsbaupolitik und die Zuweisung von Wohnungen auf kommunaler Ebene zu beachten. Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung errichten sowohl kommunale Wohnungsunternehmen als auch private Investoren Sozialwohnungen. Es ist nicht nur wichtig, wo diese neuen Wohnungen entstehen, sondern auch unter welchen Bedingungen man einen Wohnberechtigungsschein für Sozialwohnungen erhalten kann. Es wird betont, dass sich diese Aspekte teilweise mit den zuvor genannten wirtschaftlichen Faktoren überschneiden. Ein bisher vernachlässigter Bereich in der deutschen Forschung zur räumlichen Trennung von Bevölkerungsgruppen sind Privatschulen. Für Eltern, die viel Wert auf Bildung legen, stellen sie eine Alternative dar, um nicht in Gebiete mit vermeintlich besseren Schulen oder einer besseren sozialen Zusammensetzung umziehen zu müssen. Wichtig ist, dass die Faktoren auf der Mikro- und Makroebene miteinander interagieren und sich gegenseitig beeinflussen. Ein integrierter Ansatz berücksichtigt diese Wechselwirkungen und bietet eine umfassendere Erklärung für residenzielle Segregation. In Bezug auf die Segregation von SGB-II-Empfängern, Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, werden spezifische Bedingungen berücksichtigt. Auf der Mikroebene spielen die Einkommensverhältnisse der Haushalte eine zentrale Rolle. Einkommensschwache Haushalte können aufgrund ihrer finanziellen Situation nur begrenzte Mieten zahlen und sind daher in bestimmten Wohnsegmenten konzentriert. Diskriminierung und Barrieren beim Zugang zu Wohnungen können ebenfalls Einfluss auf die räumliche Verteilung haben. Aufgrund ihrer begrenzten finanziellen Mittel sind Empfänger von SGB II auf den preisgünstigen Mietwohnungsmarkt und den Markt für Sozialwohnungen angewiesen. Auf dem frei finanzierten Wohnungsmarkt stehen einkommensarmen Bevölkerungsgruppen, einschließlich Transferleistungsempfängern, oft nur wenig ansprechende Wohnungen zur Verfügung. Diese sind häufig nicht nur bezüglich Lage und Ausstattung unattraktiv, sondern auch übermäßig teuer. Und sie sehen sich vermehrt Diskriminierung seitens der Vermieter ausgesetzt. Ein weiterer wichtiger Akteur sind Eigentümer von öffentlich geförderten Sozialwohnungen. Diese unterliegen einer Belegungsbindung und dürfen nur an Haushalte mit einem Wohnberechtigungsschein vergeben werden. Der verfügbare Wohnraum in diesen Segmenten konzentriert sich vorwiegend auf traditionelle Arbeiterquartiere in der Innenstadt mit nachteiligen Merkmalen wie Lärmbelastung sowie auf peripher gelegene Großwohnanlagen aus den 1960er und 1970er Jahren. Trotz der spezifischen Gegebenheiten für SGB-II-Empfänger wird davon ausgegangen, dass sich ihre Wohnorte nicht wesentlich von denen anderer einkommensarmer Bevölkerungsgruppen unterscheiden, die keine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II beziehen. Beide Gruppen verfügen über begrenzte Ressourcen und unterliegen den Mechanismen des Miet- und Sozialwohnungsmarktes. Auf der Makroebene werden nationale und globale Faktoren wie die allgemeine wirtschaftliche Lage, die Politik des Wohlfahrtsstaates und spezifische wohnungspolitische Maßnahmen berücksichtigt. Auch die gesellschaftliche Einstellung gegenüber Leistungsempfängern und die strukturellen Rahmenbedingungen für den Arbeitsmarkt können die Segregation von SGB-II-Empfängern beeinflussen. Als Folge des ganzen Systems sind in den deutschen geförderten Wohnungen nur diese sozialen Schichten vertreten. Die soziale Mobilität ist durch die kaum vorhandene Mischung und die oft vorzufindende räumliche Segregation in Städten eingeschränkt. Es bilden sich vermehrt Blasen von Arm und Reich.